Die Bereitstellung der Datei durch das Studierendenvorschlagsbudget. Das Studium Generale in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften an der Universität Freiburg. Ein Vortrag von Professor Dr. Klaus Bartels. Physis Natura Natur. Die Prägung unseres Naturbegriffs in der aristotelischen Zoologie. Die Bereitstellung der Datei durch das Studierendenvorschlagsbudget. Das Studium Generale in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar der Heidelberger Akademie der Wissenschaften an der Universität Freiburg. Ein Vortrag von Professor Dr. Klaus Bartels. Physis Natura Natur. Die Prägung unseres Naturbegriffs in der aristotelischen Zoologie.
Vielen Dank, lieber Herr Kluge. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann nur sagen, ich freue mich auch, heute Abend hier zu stehen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die neuerliche, ehrenvolle Einladung in Ihren Kreis hier. Und Sie können sich vorstellen, ich freue mich ganz besonders, in einem Haus über Aristoteles zu sprechen, in dem Aristoteles selbst draußen vor der Tür uns alle begrüßt. Und wenn ich von Aristoteles, dem Zoologen, rede, dann kommt auch einmal Homer, der daneben steht, als Botaniker vor. Das ist doch schön. Ja, also ganz herzlichen Dank auch für die allzu rühmende Begrüßung, die Sie mir gestiftet haben. Sie haben eine schöne Formel gefunden: im Fremden das Eigene, im Antike die Gegenwart zu finden. Damit haben Sie es ganz getroffen. Können Sie mich gut verstehen, wenn ich so spreche? Seit 24 Jahrhunderten zählen die griechischen, genau die aristotelischen Begriffe Physis und Technē, entsprechend dem modernen Begriffspaar Natur und Technik, zu den Leitbegriffen unseres Weltverständnisses. Da deutet die griechische Physis, das Wort hinter unserer Physik, auf den Naturprozess, wie er sich in der belebten und der unbelebten Natur ohne menschliches Eingreifen um uns herum und in uns selbst vollzieht. Von der damals ruhend gedachten Erde unter unseren Füßen, samt allem, was da um uns herum grünt und blüht, kreucht und fleucht, bis hinauf zu den damals göttlich gedachten kreisenden Sternen über unseren Köpfen. Und da deutet die Technik, das Wort hinter unserer Technik, auf die darin eingreifende, gestaltende technische Kunst, mit der wir Menschen uns in dieser Welt häuslich einrichten, mit der wir uns, wie es einmal bei Cicero heißt, mit unseren Händen in der Natur gleichsam eine zweite technische Natur zu schaffen versuchen. Wenn wir jetzt zuvörderst von der Physis des Lebenden, besonders der Tiere, sprechen, haben wir es zugleich mit dieser Technik zu tun. Für Aristoteles ist die Natur, die den ingeniösen Homo Faber, den handwerkenden Menschen, hervorgebracht hat, selbst eine gerade so ingeniöse Natura Fabra, eine handwerkende Natur. Aristoteles und die Zoologie, das scheint vielen, auch vielen Philologen, so weit voneinander wie A und Z im Alphabet. In Athen aus Platons Schule der Akademie hervorgegangen, ist Aristoteles in seiner eigenen Schule, dem Peripatos, zum Begründer einer systematischen zoologischen Wissenschaft geworden. Und bis in die frühe Neuzeit hinein das überragende Haupt dieser zoologischen Wissenschaft geblieben. In der Antike hat Aristoteles in der Zoologie keine Fortsetzer, auch nur annähernd vergleichbaren Ranges gehabt. Erst die Renaissance und dann die Goethezeit haben wieder an ihn angeknüpft. Aristoteles war gerade so sehr Zoologe wie Philosoph. Von seinen Schriften erhalten geblieben sind einzig die Vorlesungsmanuskripte, betrifft gut ein Fünftel die Zoologie im engeren Sinne. Die zoologischen Hauptwerke sind eine umfängliche vergleichende Morphologie mit dem Originaltitel über die Teile, die Organe der Tiere und eine noch umfänglichere gelehrte Schrift über die Fortpflanzung der Tiere. Daneben steht eine Tierkunde mit der genauen Beschreibung von Hunderten einzelner Tierarten. Ein antiker Ehrentitel rühmt Aristoteles als den Sekretär der Natur, der sein Schreibrohr in die Vernunft eintauchte. Das griechische Wort Physis erscheint erstmals in Homers Odyssee, in einer göttlichen Botaniklektion. Da erzählt der Irrfahrer Odysseus, wie der Götterbote Hermes ihn mit einem frischen Kraut gegen die üblen Zauberkünste der Kirke, der Circe, wappnete. Er reichte mir das Kraut, das er aus der Erde gezogen hatte, Hermes, und zeigte mir seine Physis, seinen Wuchs. An der Wurzel war es schwarz, aber der Milch glich die Blüte. Das Wort Physis ist aus dem Stamm phy, hervorbringen, erzeugen, wachsen, und dem Suffix sis, für den Vollzug einer Handlung zusammengesetzt. Die Physis bezeichnet ursprünglich den natürlichen Entwicklungs- und Wachstumsprozess der lebenden Organismen und dann ihrer darin herangewachsene Gestalt, den Wuchs, wie Hermes ihn hier von der Wurzel bis zur Blüte hinauf beschreibt. Diesem Werden und Wachsen gilt Heraklits Satz, mit Heraklit sind wir 150 Jahre vor Aristoteles, Heraklits Satz, die Physis liebt es, sich zu verbergen. Der Naturprozess, die Entwicklung einer Pflanze, eines Tieres, vollzieht sich vor unseren Augen. Aber der Betrachter hat da keinen Einblick und keinen Durchblick. Und unsere Sprache bezeugt es mit reflexiven Verben. Der springende Punkt im Ei, der durch Aristoteles zum geflügelten Wort geworden ist, dieser springende Punkt, blutrot im Weißen, wie es da heißt, entwickelt sich, sich selbst zum Herzen. Das Küken entwickelt sich, sich selbst zum Huhn oder, seien wir politisch korrekt, zum Hahn. Und dieses Selbst, sich selbst, ist da allemal zugleich Subjekt und Objekt. Es selbst entwickelt sich selbst. Dieser Entwicklungsprozess vom Ei zum Huhn vollzieht sich gleich ob im Verborgenen unter der Eierschale oder dann im Hühnerstall am hellen Tageslicht, doch allemal in der Blackbox. Die Physis liebt es, sagt Heraklit, sich zu verbergen. Die Natur ist, sagt später Goethe, öffentlich Geheimnis, offen vor Augen und doch undurchschaubar. Im 4. Jahrhundert vor Christus hat Aristoteles als erster es unternommen, dieses verborgene Werden und Wachsen wenigstens begrifflich transparent zu machen. Sozusagen auf dem Bauplatz der Natur die Bauzäune wegzuräumen, die Baumeisterin mit Namen zu bezeichnen und ihr Werken und Wirken zu beschreiben. Anders als die moderne darwinistische Evolutionstheorie und anders als einige vorsokratische Vorläufer im 5. Jahrhundert vor Christus, hat Aristoteles im Reich des Lebenden vom Menschen bis hinab zu den Pflanzen eine staunenswerte, ingeniöse Vernunft am Werke gesehen. Dementsprechend erklärt er den natürlichen Entwicklungsprozess wie den vom Ei zum Huhn in durchgehender Analogie zu einem technischen Herstellungsprozess, etwa dem Bau eines Hauses. Mit dem einzigen Unterschied, dass der Anstoß zu dem Prozess und seine fortlaufende Steuerung im Falle des Hauses bei dem Baumeister und damit außerhalb des Hauses liegt, während er im Falle des Huhns in der eben sich entwickelnden Tiergestalt selbst gelegen ist. Aristoteles fasst diese Analogie einmal in ein einprägsames Bild. Der Naturprozess funktioniere so, wie wenn die auf einer Schiffswerft ringsum bereitliegenden Baumaterialien sich selbst auf geheimnisvolle Weise, als sei da irgendein unsichtbarer Baumeister am Werke, Schritt für Schritt zu einem Schiff zusammenfügten. Unsere modernen, programmgesteuerten Fertigungsautomaten kommen denn da dieser Natur schon ziemlich nah. In dieser Analogie zum technischen Herstellungsprozess figuriert die Physis in der Rolle einer verborgen im Innern des sich entwickelnden Naturdings wirkenden Baumeisterin. Als die fort und fort treibende Kraft, die den Entwicklungsprozess anstößt und steuert, und zugleich als die spezifische Artgestalt, die sich in diesem Prozess allmählich ausbildet, mit dem aristotelischen Wort sich allmählich verwirklicht. Das ist eine aristotelische Prägung. Man könnte sagen, mit der bloßen Benennung dieser im Verborgenen wirkenden Physis habe Aristoteles damals im 4. Jahrhundert vor Christus die Entdeckung des pflanzlichen, tierischen, menschlichen Genoms um 24 Jahrhunderte vorweggenommen. Er hat erkannt, dass da zu innerst verborgen irgend so etwas fort und fort treibendes, zielführend steuerndes und prägendes am Werke sein müsse. Und er hat dieser ihm nicht näher zugänglichen, treibenden, steuernden, prägenden Kraft vorerst einmal den Namen Physis gegeben. Näher konnte Aristoteles diesem treibenden, steuernden, prägenden Genom damals nicht kommen. Mehrfach fasst Aristoteles sein Naturverständnis in die Formel: Die Entwicklung sei durch ihr Ziel, die vorgegebene Artgestalt, bestimmt, nicht etwa umgekehrt die Artgestalt durch eine ziellos daraufhin verlaufende Entwicklung. Am Anfang seiner vergleichenden Morphologie urteilt er in einer für ihn durchaus ungewöhnlichen Schärfe: Alle diejenigen, die das Ziel des Entwicklungsprozesses mit seinem Terminus das um wessen Willen, außer Acht ließen und diesen Prozess einzig aus blinder Naturgesetzlichkeit mit seinem Terminus aus Notwendigkeit, Naturnotwendigkeit, zu erklären suchten, alle diese, er meint die Vorsokratiker, sagten wörtlich so gut wie nichts über die Natur aus. Das vernichtende Verdikt gilt seinen vorsokratischen Vorläufern Empedokles, Anaxagoras und Demokrit, die ein Jahrhundert zuvor mit der kühnen Theorielust jenes frühen griechischen Denkens das Zustandekommen lebensfähiger Organismen aus dem Zusammenspiel einer blind wirkenden Naturgesetzlichkeit und eines zufälligen, glücklichen, sich so Treffens hatten erklären wollen. Warum sollten denn nicht, so zitiert Aristoteles diese für ihn schon antikischen Kollegen, warum sollten denn nicht die Schneidezähne zufällig scharf, geeignet zum Zerteilen der Nahrung, die Backenzähne zufällig platt, geeignet zum Zermahlen der Nahrung gewachsen sein? Und warum sollte das nicht überhaupt für alle Organe so gelten können, dass sie alle zufällig so geworden seien, dass sie hinterher ihre Funktion erfüllen können? Zwischen den Zeilen, dabei Aristoteles sind ja Vorlesungsmanuskripte, meinen wir das belustigte Gelächter seiner Studenten im Hörsaal herauszuhören. Und darauf zitiert er diese antikischen Kollegen weiter: Wo das Zusammenspiel von blinder Naturgesetzlichkeit, blinder Notwendigkeit und glücklichem Zufall lebensfähige Tiergestalten hervorgebracht habe, da hätten diese überleben können. Wo nicht, seien diese Ausgeburten des Zufalls allesamt wieder zugrunde gegangen und gingen so auch jetzt noch ständig zugrunde, wo sie sich erzeugten. Wie Empedokles es von seinen wörtlich Rindsausgeburten mit Menschenvorderleibern, sozusagen Rindskentauren, behaupte. Da hört man wieder das Gelächter der Studenten. Aber es ist unmöglich, bricht Aristoteles da brüsk ab, dass es sich so verhält. Unmöglich allein schon darum, weil der natürliche Entwicklungsprozess sich durchweg in ein und derselben Weise vollziehe, ein Zufallsprozess sich aber nie und nimmer in ein und derselben Weise wiederholen könne. In einer historischen Skizze im Anhang zu seinem Hauptwerk hat Darwin auf diese Aristoteles-Stelle Bezug genommen. In einer Fußnote. Er dankt dem Freund, der ihn auf die Stelle bei Aristoteles aufmerksam gemacht hatte, zitiert sie im Wortlaut und merkt dazu an: Wir finden hier bei Empedokles zwar eine dunkle Ahnung des Prinzips der natürlichen Zuchtwahl, wie weit indessen Aristoteles selbst davon entfernt war, die Sache völlig zu erfassen, zeigen seine Bemerkungen über die Bildung der Zähne. In der Tat, von der Annahme derlei empedokleischer Zufallsausgeburten mit mehr oder weniger Überlebenschancen war Aristoteles weit entfernt. Aber gleich weit auch davon, das bloß Naturnotwendige, das bloß Stoffliche gänzlich außer Acht zu lassen. In der Einleitung zu seiner vergleichenden Morphologie stellt er das Postulat auf: Bei der Erklärung der Artgestalten und der einzelnen Organe, soweit irgend möglich, wie er sagt, beide Ursachen anzuführen, sowohl die vorrangige des Zwecks der Funktion, mit seinem Terminus das um wessen Willen, als auch die nachrangige aus Naturgesetzlichkeit, mit seinem Terminus aus Notwendigkeit. Im Sinne dieses Postulats der beiden Ursachen erklärt er zum Beispiel unsere Augenbrauen und Wimpern zunächst aus dem um wessen Willen von der Organfunktion her, dass die Brauen unserer Augen wie eine Dachrinne von herabfließendem Schweiß, die Wimpern sie wie eine Palisadenreihe vor heranfliegenden Staubteilchen schützen sollen. Und darauf lässt er die entsprechende Erklärung aus Notwendigkeit von der Organbildung her folgen, dass da an der Knochenkante oberhalb des Auges beziehungsweise am vorderen Rand des Augenlids, wo die Nahrungszufuhr durch die Adern Ende überschüssiger, erdiger Aufbaustoff durch die Poren hinausgedrängt werde und so die Augenbrauen und die Wimpern bilde. Ein Augenschutz vor Schweiß und Staub. Mit dieser aufmerksamen Serviceleistung der Natur kommen wir von der im Entwicklungsprozess wirkenden Physis zu einer anderen Rolle, eben dieser aristotelischen Physis, zu der Rolle, in der sie alle höheren und minderen Tier- und Pflanzengestalten ursprünglich mit den jeweils für ihre Lebensfunktionen nötigen Organen angemessen ausgestattet hat. An einem Locus Classicus seiner Zoologie hat Aristoteles diese Physis mit einer, auch im Griechischen, kühnen Prägung einmal eine handwerklich wirkende Physis, griechisch eine Demiurgesasa Physis genannt. Und vornehmlich in dieser Bedeutung einer ingeniösen Baumeisterin des Lebenden ist das griechische Wort dann über die lateinische, genau ciceronische Lehnübersetzung Natura in die neuen Sprachen eingegangen. Wenn diese aristotelische Prägung, handwerkende Natur, recht verdolmetscht konzipierende, konstruierende, produzierende Natur, uns jetzt eher an die Konstruktionsabteilung eines Automobilkonzerns als an den fünften und sechsten Tag der biblischen Schöpfungsgeschichte denken lässt, so wäre das ganz im Sinne des Aristoteles. Aristoteles versteht das Reich des Lebenden als eine einheitlich konzipierte, ingeniös konstruierte und immer gleich reproduzierte Modellreihe höher und niederrangiger Artgestalten, die vom großzügig ausgestatteten Topmodell des vernunftbegabten Menschen bis zu den nur eben gerade sich ernährenden und fortpflanzenden Pflanzen hinabreicht. Und wie dort jedes Automodell der ganzen Palette, sagen wir von der Luxuslimousine bis zum zweitürigen Mini hinab, seiner Leistungsstufe entsprechend ausgestattet ist und alles hat, was es auf dieser Leistungsstufe braucht, so ist hier jede Tiergattung vom Menschen bis zu den Schwämmen hinab ihrer Lebensstufe entsprechend ausgestaltet und hat alles, was sie braucht. Und für die eine oder andere Spezies lässt sich diese aristotelische Physis manchmal noch eine spezielle Extra-Ausstattung einfallen. Bei seinem Vergleich der Tiergestalten, ihrer Baupläne, Funktionen und Organe geht Aristoteles vom Menschen aus, dem er um seine Vernunft willen eine Teilhabe am Göttlichen, ja, eine göttliche Natur und ein göttliches Wesen zuschreibt. Im Einklang damit sieht er den Menschen mit seinem aufrechten Gang buchstäblich lotrecht an den Koordinaten seines notabene geozentrischen Kosmos ausgerichtet, so wie ich hier stehe. Beim Menschen allein, sagt er, hätten die natürlichen Organe, zumal der allem lebenden Tier- und Pflanzengestalten gemeinsame Ernährungstrakt, ihre naturgemäße Ausrichtung. Derart, dass das Oben des Menschen auf das Oben des Weltganzen weise. Dazu habe die Natur dem Menschen, und nun folgt die nachrangige Erklärung aus Notwendigkeit, aus Naturgesetzlichkeit, habe die Natur dem Menschen ein Höchstmaß an aufrichtender Wärme gegeben und die obere Körperhälfte von der Schwere des erdigen Elements entlastet. Mit diesem Höchstmaß an Wärme, die Aristoteles zu innerst im Herzen versammelt sieht, und mit seinem vergleichsweise tief liegenden Schwerpunkt vermöge der Mensch ohne Schwanken und Wanken aufrecht zu stehen und zu gehen. Diese lotrechte Ausrichtung, so heißt es da weiter, komme dem vernunftbegabten Menschen doppelt zugute. Die Entlastung der oberen Körperhälfte erleichtere die rasche Beweglichkeit des Denkens, das Aristoteles gleichfalls wie alle Wahrnehmung und Empfindung zu innerst im Herzen lokalisiert. Und der aufrechte Gang auf zwei Beinen lasse dem Homo Faber die oberen Gliedmaßen, Arme und Hände zum Werkzeuggebrauch und damit zu beliebiger Ergänzung seiner natürlichen Organausstattung frei. Die weiteren Ränge des Tierreichs, lassen wir die Pflanzen hier einmal beiseite, teilt Aristoteles höchstwahrscheinlich als erster zunächst in die beiden großen Teilreiche der Bluttiere und der Blutlosen ein. Die Bluttiere, unsere Wirbeltiere, klassifiziert er nach dem allgemeinen Sprachgebrauch in vier Hauptgattungen. Erstens in die lebendig gebärenden Vierfüßler, zweitens in die Vögel, drittens in die eierlegenden Vierfüßler, die Reptilien und so, viertens in die Fische. Die Blutlosen, unsere Wirbellosen, klassifiziert er in wiederum vier von ihm neu benannte Hauptgattungen. Erstens in die Weichtiere, die Mollusken, zweitens in die Weichschaligen, wie die Krebse, drittens in die Eingeschnittenen, die Insekten, und viertens in die Schalhäutigen, wie die Muscheln und die Seeigel. Vielfach verweist Aristoteles auf gleitende Übergänge zwischen diesen Hauptgattungen. Auf Gattungen, die mit einzelnen Merkmalen zwischen den Stufen stehen, wie schon gleich die Affen zwischen dem Menschen und den Vierfüßlern. Das geflügelte Wort, die Natur macht keine Sprünge, Natura non facit saltus, hat da seinen Ursprung. Sogar zwischen Tierreich und Pflanzenreich erkennt Aristoteles einen solchen gleitenden, mit seinem in lateinischer Lehnübersetzung fortlebenden Wort kontinuierlichen Übergang. In seiner vergleichenden Morphologie hebt er derart die Austern und die Schwämme von den Pflanzen ab. Da heißt es, die Austern unterscheiden sich in ihrer Physis nur ganz geringfügig von den Pflanzen. Indessen kommen sie der Lebensstufe der Tiere näher als die Schwämme, denn diese haben ganz und gar nur die Lebensfähigkeit einer Pflanze. Die Natur geht nämlich so kontinuierlich von den Pflanzen zu den Tieren über, dass sich die einen von den anderen nur ganz geringfügig zu unterscheiden scheinen, da sie einander so nahe sind. Der Vergleich des Menschen und der nächstbenachbarten Vierfüßler im vierten Buch der aristotelischen vergleichenden Morphologie bietet einen guten Einstieg in den Originalton dieses 24 Jahrhunderte alten Zoologie-Kollegs einen Augenblick hineinzuhören. Wir stoßen hier zunächst nochmals auf jene grundsätzliche Auseinandersetzung des Aristoteles mit den, wie er sagt, alten Naturforschern Empedokles, Anaxagoras und Demokrit. Ich zitiere. Da der Mensch von Natur aufrecht geht, hat er Vorderbeine nicht nötig, sondern an deren Stelle hat die Natur ihm Arme und Hände gegeben. Anaxagoras behauptet nun, dadurch, dass der Mensch Hände habe, sei er zum intelligentesten Lebewesen geworden. Sinn macht aber vielmehr die umgekehrte Erklärung, dass der Mensch eben deswegen, weil er das intelligenteste Lebewesen ist, Hände erhalten hat. Denn die Hände sind ein Werkzeug, ein Organ. Die Natur aber teilt jeweils wie ein vernünftiger Mensch jedes Werkzeug, jedes Organ dem zu, der es am besten gebrauchen kann. Das intelligenteste Lebewesen wird die größte Zahl von Werkzeugen sinnvoll zu gebrauchen wissen. Die Hand ist aber offensichtlich nicht nur ein einziges Organ, sondern viele. Sie ist sozusagen ein Organ anstelle von vielerlei Organen. Dem Lebewesen nun, das sich die vielfältigsten technischen Fähigkeiten anzueignen vermag, hat die Natur das von allen Organen am vielfältigsten Brauchbare, eben die Hand, gegeben. Darauf beschreibt Aristoteles dieses Organ anstelle von vielerlei Organen als einem ganzen Tierreich einzigartiges Schlüsselorgan. Alle anderen Lebewesen besitzen jeweils nur eine einzige Ausrüstung. Und ihnen ist es nicht möglich, gegen diese eine Ausrüstung irgendeine andere einzutauschen. Sondern sie müssen immerfort sozusagen in ihren Schuhen schlafen, wie die Pferde. Und sie können den Panzer, der ihren Leib umschließt, niemals ablegen, wie die Schildkröte. Und die Waffe, die eine Art gerade erhalten hat, niemals gegen eine andere austauschen. Dem Menschen dagegen ist es möglich, vielerlei Ausrüstungen zu besitzen und diese jederzeit gegeneinander auszutauschen und so auch jede Waffe, wie immer er es will und wo immer er es will, zu besitzen. Denn seine Hand wird zu einer Kralle, einer Krebsschere oder einem Horn, zu einer Lanze, einem Schwert oder jeder beliebigen anderen Waffe und überhaupt zu jedem beliebigen Werkzeug. Denn zu all dem kann sie werden, weil sie alles das fassen und halten kann. Da ist die Technik als ein Teil unserer spezifischen menschlichen Physis verstanden. Wir könnten pointiert sagen, da hat diese handwerkende Natur den Menschen nach ihrem eigenen Bilde zu einem Handwerker von Natur gebildet. Mit dem Schlüsselorgan seiner Hand kann der Mensch auf ein unbegrenztes Arsenal jederzeit aufnehmbarer und wieder ablegbarer Werkzeuge zurückgreifen, während die Tiere mit ihrer spezifischen Organausstattung jeweils auf ihre besonderen Lebensverhältnisse spezialisiert sind, ist dieser Homo Faber von Natur durch seine Intelligenz, seine Technik und durch seine Hand eben darauf spezialisiert, sich jederzeit auf alles und jedes spezialisieren zu können. Bereits auf der nächsten Stufe der Scala Naturae bei den Vierfüßlern sieht sich die aristotelische Physis innerhalb eben dieses Bluttierbauplans mit Kopf, Rumpf und vier Gliedmaßen zu einem Plan B genötigt. Sollten die Vierfüßler wie der Mensch aufrecht gehen, erklärt Aristoteles, müssten sie mit ihrem geringeren Maß an aufrichtender Wärme und ihrem vorderlastigen Körperbau allzu leicht, allzu oft das Gleichgewicht verlieren und vornüberkippen. Darum habe die Natur den Vierfüßlern um ihrer Sicherheit willen anstelle von Armen und Händen Vorderbeine und Vorderfüße untergesetzt, da ihr geringeres Maß an Wärme ihre Körperschwere nicht mehr tragen könne. Das bedeutet indessen keinen Ausstattungsmangel, da den Vierfüßlern die Intelligenz zum Werkzeuggebrauch fehle, bedürfen sie auch keines derart spezifischen Greiforgans, wie der Mensch es in seiner Hand besitze. Immerhin könnten die Vielseher unter den Vierfüßlern ihre Vorderbeine und Vorderfüße nebenbei noch anstelle unserer Hände gebrauchen. Man beobachte ja, wie sie mit den Vorderfüßen ihre Nahrung ergreifen und wie sie sich damit zur Wehr setzen. Nicht zufällig an dieser Stelle lässt Aristoteles den Blick hier im Vorübergehen bis zu den Pflanzen hinabschweifen. Bei dem von Stufe zu Stufe ungünstigeren Verhältnis von niederdrückender Schwere und aufrichtender Wärme können sich die Reptilien mit ihren vier Beinen nur noch mühsam vom Boden abheben und sind bei den Schlangen derlei tragende Gliedmaßen vollends unnütz und damit überflüssig geworden. Die blutlosen Tiergattungen haben kleinere, leichter gebaute Körper und brauchen, diese zu tragen, dennoch 6, 8 oder noch mehr Beine. Bei den Pflanzen am unteren Ende dieser Stufenleiter der Natur ist die naturgemäße Ausrichtung des Ernährungstraktes buchstäblich auf den Kopf gestellt. Sie nehmen ihre Nahrung mit den Wurzeln auf und erzeugen ihre Samen am Ende des Stängels. Sie haben so, wie es da einmal heißt, ihr oben unten und ihr unten oben. So gesehen sind die Pflanzen buchstäblich unsere Antipoden, unsere Gegenfüßler. Nochmals zurück zu den Vierfüßlern. Bei den Elefanten, die ja auch viel zäher sind, ist es dann noch zu einem speziellen Plan C gekommen. Offenbar hatten Teilnehmer des Alexanderzugs von der fröhlichen Plansch- und Badelust der indischen Elefanten berichtet. Jedenfalls beschreibt Aristoteles im Kapitel zu den Nasen den Elefanten als ein amphibisch lebendes Tier und den Elefantenrüssel als eine Art Schnorchel. Da schreibt er: Wie manche Leute die Taucher zum Atmen mit Schläuchen ausrüsten, damit sie bei einem längeren Aufenthalt im Wasser durch diesen Schlauch von oben Luft holen können, gerade so hat die Natur die Elefanten mit ihrem langen Rüssel ausgestattet. Und so atmen sie, wenn sie einmal durch tieferes Wasser zu gehen haben, indem sie diesen Rüssel durch das Wasser nach oben hinausstrecken. Und da die Vorderfüße der Elefanten bei dem außerordentlichen Körpergewicht und der entsprechenden Mächtigkeit und Klobigkeit der Beine zur Greiffunktion ganz und gar nicht mehr taugen, nutzt die Natur, heißt es da weiter, diesen so sehr speziell ausgebildeten Rüssel nebenbei zugleich anstelle einer Hand. Mit ihm bringt der Elefant seine Nahrung zum Maul, reißt sie umschlingend Bäume aus und gebraucht diesen Rüssel überhaupt wie eine Hand. Auch für uns Menschen hat diese allzeit ausgleichschaffende, erfindungsreiche Natur noch eine kleine Extraausstattung parat. Für die Vierfüßler erklärt Aristoteles im Kapitel zu den Schwänzen, sei es durchaus nicht ermüdend, fortwährend zu stehen. Sie lägen ja sozusagen dauernd auf ihren vier Beinen. Für den Menschen dagegen sei es doch nicht so ganz leicht, längere Zeit hindurch aufrecht zu stehen oder zu gehen, sondern sein Körper bedürfe immer wieder der Erholung, griechisch der Anapausis, wörtlich einer Aufpause, und des Sitzens, griechisch der Kathedra, wörtlich eines Absitzens. Dazu habe die Natur ihm und einzig ihm mit seinem Gesäß ein spezifisches Sitzorgan verliehen. Daraus erkläre sich auch, dass der Mensch keinen Schwanz habe. Eben die Aufbaustoffe, die bei den Vierfüßlern in die Schwänze gehen, habe die Natur beim Menschen für dieses Sitzkissen aufgewendet. Danken Sie der Natur. In seiner Erklärung der verschiedenen Tiergestalten, vom Menschen bis zu den Schwämmen hinab, verweist Aristoteles immer wieder auf durchgehende Leitprinzipien dieser ingeniösen, handwerkenden Natur. Prinzipien, die im Ganzen, wie es oft heißt, im Rahmen des Möglichen auf das jeweils Beste, auf höchste Leistungsfähigkeit und zugleich höchste Wirtschaftlichkeit zielen. Unser Automobilkonzern würde da wohl von seiner Firmenphilosophie reden. Ein solches allgemeines Prinzip haben wir vorhin bereits zitiert, dass die Natur so wörtlich wie ein vernünftiger Mensch jedes Organ einzig der Gattung zuteilt, die es gebrauchen kann. So hat sie die Hand, dieses speziell der Handhabung von Werkzeugen dienende Organ, einzig dem zum Werkzeuggebrauch fähigen Menschen verliehen, und nicht bei vernunftlosen, dazu unfähigen Gattungen sozusagen vor die Säue geworfen. Dieses Prinzip erscheint mehrfach auch in der Fassung, dass die Natur nichts Unnützes und nichts Überflüssiges mache. Sei es in dem Sinn, dass sie keine Gattung mit einem Organ ausstatte, das diese Gattung gar nicht nötig habe oder brauchen könne. Sei es in dem Sinne, dass die Natur keine Gattung mit mehreren Organen für ein und dieselbe Funktion ausstatte, wenn eines davon eben diese Funktion bereits hinreichend erfüllen könne. Die Ausschließung von Überkapazitäten gilt insbesondere für die vielerlei verschiedenen Wehrorgane. Bei der Besprechung des Raubtiergebisses erklärt Aristoteles, keine Tiergattung ist zugleich mit Reißzähnen und mit Stoßzähnen ausgestattet, da die Natur nichts Unnützes und nichts Überflüssiges schafft. Und gleich danach heißt es bei der Besprechung der Hörner, von den Tieren, die viel zäher sind, hat keines Hörner. Da heißt es, von den Tieren, die vielzäher sind, hat keines Hörner. Der Grund dafür ist, dass die Hörner zur Verteidigung dienen, den Vielzähern aber andere Wehrorgane zur Verfügung stehen. Denn die Natur hat den einen scharfe Krallen gegeben, anderen kampftaugliche Zähne, wieder anderen ein anderes zur Verteidigung hinreichendes Organ. Mehrere jeweils für sich hinreichende Wehrorgane zugleich hat die Natur ein und derselben Gattung nicht gegeben. Also keine Overkill-Kapazitäten. Von dieser superintelligenten Physis könnte auch ihr Topmodell noch einiges lernen. Damit korrespondiert die mehrfach festgehaltene Beobachtung, dass die Natur einen Überschuss des erdigen Aufbaustoffs nicht auf mehrere verschiedene Wehrorgane verteile, sondern in einem einzigen, dann umso kräftiger ausgebildeten Wehrorgan konzentriert einsetze. So lenke die Natur diesen Überschuss des erdigen bei den Vögeln entweder nach oben in einen harten oder großen Schnabel oder nach unten in kräftige Sporne oder in große und kräftige Krallen. Denn auf mehrere Organe auseinandergezogen könne dieses erdige Element jeweils nur schwach zur Wirkung kommen. Auch sonst hält Aristoteles immer wieder fest, dass die Natur diese oder jene nur in begrenzter Menge verfügbaren Aufbaustoffe von einem Organ zu einem anderen verschiebe, dass sie ein Organ auf Kosten eines anderen kräftiger ausbilde, dass sie, wie es dann meist heißt, ein Übermaß von dem einen Organ wegnehme und einem anderen Organ zuschlage. Wie den erdigen Aufbaustoff, so verschiebt diese derart flexibel agierende Natur hier und da auch eine Funktion von einem Organ auf ein anderes. Von den Vorderbeinen der Vierfüßler und dem Elefantenrüssel war bereits die Rede. Allgemein gilt zwar, dass mehrfach mit der prägnanten Formel eines zu einem, hen pros hen, bezeichnete Prinzip, dass ein Organ wie jedes handwerkliche Werkzeug jeweils nur zu einer einzigen Funktion dienen solle. Aber diese Regel hat mancherlei Ausnahmen. Schon bei Menschen dienen ja Lippen, Zähne und Zunge neben der Nahrungsaufnahme auch der Sprache. Wo es möglich sei, zwei Organe für zwei Funktionen einzusetzen, ohne dass das eine das andere behindere, sagt Aristoteles einmal, da pflege die Natur nichts derartiges zu machen, wie die Schmiedekunst um der Kosteneinsparung willen das Obeliskolychnion, wörtlich den Bratspießleuchter. Das war ein militärisches Ausrüstungsstück, das sowohl als Bratspieß verwendet, als auch später am Abend mit der Spitze in den Boden gesteckt, als Lampenständer gebraucht werden konnte. Aber wo dies nicht möglich sei, schränkt er sogleich wieder ein, gebrauche die Natur ein und dasselbe Organ auch einmal für zwei verschiedene, einander nicht ausschließende Funktionen. Ein weiteres Prinzip aus der Firmenphilosophie der aristotelischen Natur betrifft, erstaunlich aktuell, den sparsamen Umgang mit kostbaren Ressourcen und das Recycling von Ausscheidungen. In der gelehrten embryologischen Schrift erklärt Aristoteles, wie ein guter Haushalter, griechisch wie ein guter Oikonomos, pflegt die Natur nichts wegzuwerfen, woraus sich noch irgendetwas Brauchbares machen lässt. Entsprechend verwende sie bei der Embryonalentwicklung die reinsten Aufbaustoffe zunächst für die feinsten Organe wie das Herz, das Fleisch und die Sinnesorgane. Die Reste davon und die gröberen Aufbaustoffe für die Knochen, die Sehnen und die Haare, die gröbsten Stoffe schließlich für Krallen und Hufe. Bei den Tintenfischen werde die Ausscheidung der schwarzbraunen Sepia beim Angriff eines Feindes zwar in einer Schreckreaktion und damit lediglich aus Notwendigkeit ausgelöst, doch selbst diese Ausscheidung nutze die Natur noch zu einer sinnvollen Funktion, nämlich zur Trübung des Wassers und damit zur Deckung des Fluchtwegs. Noch ein halbes Jahrtausend später hat der römische Kaiser Marc Aurel in seinen Worten an sich selbst diese aristotelische und dann stoische Natur als eine Meisterin des Recycling gerühmt. Da schreibt er, die Schreiner und Schuster haben einen Kehrichthaufen, wo sie ihre Späne und Schnitzel hinwerfen können. Die allumfassende Natur dagegen hat da draußen nichts weiteres mehr. sondern darin liegt das Wunderbare ihrer Kunst, ihrer Technik. Indem sie sich so ringsum eingrenzt, schlägt sie alles, was da drinnen zu vergehen, alt zu werden und zu nichts mehr Nütze scheint, in sich selbst um und bringt aus eben diesen Dingen wieder anderes, Neues und Junges hervor. So bedarf sie weder einer Zufuhr von draußen her noch eines Komposthaufens, wo sie das Faulige hinwerfen könnte. Sie begnügt sich ganz mit dem Raum ihrer selbst, dem Stoff ihrer selbst und der ihr eigenen Kunst, der ihr eigenen Technik. Wir haben jetzt viel von Funktionen und Organen gesprochen. Da sei jedoch angemerkt, dass auch dieser uns ganz geläufige Begriff eines Körperorgans aus der aristotelischen Vorstellung einer handwerkenden Physis hervorgegangen ist. Das griechische Wort Ergon, ursprünglich Vergon, sprachverwandt mit unserem Werk, bedeutet eben Werk und weiter Aufgabe, Leistung, Funktion. Das davon abgeleitete Organon bedeutet eigentlich Werkzeug. Bereits Platon hatte mit diesem Wort vereinzelt von Sinnesorganen, Sinneswerkzeugen gesprochen. Aber erst Aristoteles hat überhaupt alle Körperorgane als Organa, Werkzeuge betrachtet und bezeichnet. Als Werkzeuge in den Händen der alle Lebensprozesse steuernden Physis oder, wie er auch sagen konnte, der im Herzen lokalisierten Psyche der Seele. Einmal, wo ein solches Werkzeug nicht mehr sozusagen in den Händen der Physis, sondern losgelöst vom Körper und ganz auf sich allein gestellt sein Werk zu verrichten hat, wird es frappierend interessant. In seiner embryologischen Schrift wirft Aristoteles die Frage auf, wie denn der bloße Same, der sich doch vollkommen vom Erzeuger gelöst habe, die Artgestalt des Erzeugers auf dem im Mutterleib heranwachsenden Embryo übertragen könne. Wir müssen hier bedenken, dass nach Ansicht der Antike der Mutterleib zur Bildung des Embryos nichts von der Artgestalt, sondern einzig die Nährstoffe beiträgt, wie das bei der Erde ist. Aristoteles beantwortet die Frage, wie der Same die Artgestalt des Erzeugers in sich trage und so den gesamten zielgerichteten Entwicklungsprozess des Embryos auslösen und steuern könne, auf so kühne wie schlüssige Weise mit dem Modell eines mechanischen Spielautomaten, wie sie zu seiner Zeit mit höchstem Raffinement konstruiert, öffentlich vorgeführt und allgemein bewundert wurden. In dem Samen, der sich ja vom Erzeuger gelöst habe, müsse der gesamte embryonale Entwicklungsprozess in Gestalt vorläufig noch ruhender, aber bewegungsträchtiger Teile enthalten sein. Man könnte da fast verdolmetschen und übersetzen, vorprogrammiert sein. Sodass dieser ganze Prozess, wenn er erst einmal angestoßen und angelaufen sei, dann Schritt für Schritt bis zu seinem Ablauf ablaufen könne. Das müsse gerade so ablaufen wie bei den mechanischen Automaten, diesen staunenswerten Wunderapparaten, so dass jede einzelne Bewegung jeweils die nächstfolgende und diese wieder die nächstfolgende auslöse, der dem Samen so wörtlich innewohnende Bewegungsablauf, griechisch enousa kinesis, erzeuge den Embryo gerade so wie der im Kopf des Baumeisters vorweg konzipierte, vorweg programmierte Hausbau, das Haus. Wir können hier an den etwas später von dem Mechaniker Philon beschriebenen Theaterautomaten denken, dessen durch Gewichte angetriebene Automatik, einmal in Gang gesetzt, eine komplette audiovisuelle Tragödie in 5 kurzen Akten, Szene für Szene mit Vorhang dazwischen, vollautomatisch ablaufen ließ. Von der emsigen, lautstarken Schiffszimmerei der Griechen vor dem brennenden Troja am Anfang, mit diversen Auftritten und Abgängen und mit Vorhängen zwischen den Szenen, bis zu Seesturm, Blitz und Donner und einem plötzlich aufklappenden Deus ex machina am Ende, der so vom Boden her hochklappt. Auch bei diesen staunenswerten Theaterautomaten, erklärt Aristoteles, laufe ja die gesamte vorgängig eingerichtete, sozusagen vorprogrammierte Abfolge der verschiedenen Bewegungen einmal angestoßen, ohne jeden weiteren Eingriff von außen bis zum Abschluss der Vorführung ab. Wenn wir da lesen, wie Aristoteles diesen natürlichen Entwicklungsprozess vom Samen bis zur voll ausgebildeten Artgestalt anhand des Modells einer solchen perfekt vorprogrammierten mechanischen Apparatur erklärt, können wir nur staunen. Näher konnte Aristoteles dem treibenden, steuernden, prägenden Genom auch hier wieder nicht kommen. Neben derart grandioser Klarsicht stehen nicht minder grandiose Fehldeutungen. Nicht wie Platon zu oberst im Hirn, sondern zu innerst im Herzen hat Aristoteles die Akropolis des Körpers gesehen. Akropolis ist natürlich der platonische Ausdruck. Den Sitz aller Seelen- und Lebensfunktionen und zugleich den Sitz der Lebenswärme, den Herd, wie Aristoteles einmal sagt, in dem die Lebensglut der Physis sicher verwahrt liege. Die Atmung durch Lungen und Kiemen versteht Aristoteles, wie hätte er es auch besser wissen können, als eine ständige Luft- bzw. Wasserkühlung dieses Wärmespeichers. Im Hirn sieht er nichts als einen rückwärtigen, temperierenden Kältespeicher, was nebenbei wegen des hohen Maßes an Wärme beim Menschen im Herzen die entsprechende Größe unseres Hirns und Dichte des als Hitzeschild wirkenden Kopfhaars erkläre. Im Blut sieht Aristoteles eine gleicherweise für die Ernährung aller Organe fertig aufbereitete, vom Herzen aus durch die Adern im ganzen Körper verteilte Nährlösung. Also keinen Kreislauf natürlich, sondern eine Nährlösung, die verteilt wird. Merkwürdig mutet uns an, dass dieser große Denker nicht nur alles Wahrnehmen und Empfinden, sondern auch alles Denken im Herzen lokalisiert hat. Da mögen wir uns freilich verwundert fragen, woran und wie wir eigentlich spüren oder zu spüren meinen, wo da drinnen wir unsere Wahrnehmungen zu einem Bild der Welt zusammensetzen, wo wir uns freuen oder uns ärgern, wo wir unsere mehr oder weniger vernünftigen Gedanken haben. Fragen Sie sich doch mal, ob Sie gerade da oben oder da drinnen zuhören. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist die aristotelische bildhafte Vorstellung einer vernunftgemäß handwerkenden Natur, die dieses oder jenes so oder so vorgesehen und bewerkstelligt hat, durchaus lebendig geblieben. Doch aus dem Blickpunkt der modernen Naturwissenschaft sieht Klops Stocks Anrufung am Anfang seiner Ode an den Zürcher See: Schön ist Mutter Natur, deine Erfindung, Pracht, heute ziemlich alt, ja geradezu antik aus. Dafür ist die Natur, was wir heute so nennen, angesichts der unerhörten Akzeleration und Globalisierung des Kulturprozesses zu einem geschliffenen politischen Hieb- und Stichwort geworden. Neu steht jetzt nicht mehr eine ingeniös gestaltende, irgendwie göttliche Physis einer gerade so ingeniös gestaltenden menschlichen Technik, sondern nun eine bedrängte, leidende Natur, einem längst nicht mehr bloß handwerklich zu Werke gehenden Homo Faber gegenüber. Es leuchtet ein, wie jene aristotelische Scheidung in eine Welt der Natur, der Physis, und eine Welt der Technik, der Techne, dem aktuellen ökopolitischen Diskurs zu Pass kommt. Hier die natürliche Welt, wie sie seit eh und je von Natur, von selbst geworden und auch wieder vergangen ist. Dort die kultivierte Welt, wie der Mensch sie sich mit Ciceros eingangs zitiertem Wort als seine zweite Natur darin geschaffen hat. Geben wir zum Schluss dem alten Zoologen selbst noch einmal das Wort. Zu dem kräftigen Wörtchen, mit dem er in der Einleitung zu seiner zoologischen Vorlesung für die neue Wissenschaft der Zoologie wirbt. Nicht ohne Stolz und Anspruch hebt Aristoteles da die junge, noch ihre Schüler suchende Zoologie von Platons Paradewissenschaft der hohen Astronomie ab. Beides beginnt er da, hat seinen verschiedenen Reiz. Die Himmelsbetrachtung habe so eingeschränkt die Beobachtungen und so eng begrenzt die Erkenntnisse da auch sein, doch den Vorrang ihres ungewordenen, unvergänglichen, göttlichen Gegenstandes für sich. Die Erforschung der vergänglichen Tiere und Pflanzen aber demgegenüber die größere Weite und Fülle der Erkenntnisse auf ihrer Seite. Und mit ihrer Nähe zu uns selbst, zu unserer eigenen menschlichen Physis, habe sie gegenüber jener Erforschung des Göttlichen wörtlich durchaus einen Tauschwert zu bieten. Die gleich darauf folgenden Sätze richten sich an die studentische Jugend jenes verwöhnten 4. Jahrhunderts vor Christus, die sich, wenn schon für irdisches Getier, dann noch eher für Rennpferde und Jagdhunde als für Mollusken und Insekten begeisterte. Wenn wir nun über die in den Tiergestalten wirkende Physis, heißt es da, sprechen, die Zoikä-Physis sprechen, wollen wir nach Möglichkeit keine Gattung beiseite lassen, sei sie nun geringeren oder höheren Ranges. Denn auch bei den Tieren, die für unsere Sinneswahrnehmung durchaus nichts Angenehmes an sich haben, hält dennoch die handwerkende Natur, hier findet sich diese kühne Prägung, die Demiurgesasa-Physis, hält dennoch die handwerkende Natur schier überwältigende Freuden bereit. Jedenfalls für den Betrachter, der sich jeweils die Gründe zu erklären vermag und von Natur, griechisch Physei, wissenschaftliche Erkenntnis sucht. Daher darf man nicht auf kindische Weise Widerwillen empfinden gegen die Untersuchung der Gattungen geringeren Grades. Denn allem Natürlichen wohnt etwas Staunenswertes inne. Da gilt das Wort, dass Heraklit den Fremden zurief, die ihn besuchen wollten und beim Näherkommen sahen, dass der Philosoph sich gerade an seinem Badeofen aufwärmte, als die draußen respektvoll stehen blieben, forderte er sie auf, doch ungeniert und guten Mutes einzutreten, denn auch da drinnen in der Badestube gäbe es Götter. So muss man auch an die Untersuchung jeder einzelnen Tiergestalt ohne Naserümpfen herangehen, im Vertrauen darauf, dass in ihnen allen etwas Natürliches und damit etwas Schönes zu finden ist. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie Aristoteles gewidmet haben heute Abend. Dies letzte Zitat hat Herr Kluger freundlicherweise kopiert. Da können Sie nachher ein Blatt mit heimtragen. Da haben Sie dieses schöne Wort. Das ist ja ein Locus Classicus der jungen Naturwissenschaft. Da haben Sie das mal schwarz auf weiß. Oh, weiß ich. Vielen Dank.